Im Abendrot. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Georg Büchner, der hessische Landbote. Es war der erste Tag im Oktober und schon herbstlich kalt. Die Nebelschwaden filterten das Licht der aufgehenden Sonne zu milchigen Streifen. In dieser frühen Stunde war außer den Bauern auf den Feldern, dem Unterförster, der durch den Wald stapfte, und seiner Frau Maria noch niemand aufgestanden. Sie stand vor dem Herd und rührte Haferflocken in einen Topf voll Milch. Früher hatte sie immer Kaffee getrunken, um wach zu werden, aber als sie jetzt an das Getränk dachte, überkam sie ein Würgereiz. Sie legte die linke Hand flach auf ihren Bauch. Noch wusste Kaspar nichts davon. Eine Woche lang wollte sie noch warten. Dann wäre der Zeitpunkt überschritten, bei dem sie bei ihrer ersten Schwangerschaft das Kind verloren hatte. Diesmal hatte sie von Anfang an versucht, Aufregungen zu vermeiden. Sie hatte dem Gellerjungen sogar einen Kreuzer gegeben, damit er für sie die Braunkohle in die Stube schleppte. Wenn doch nur die Übelkeit nicht wäre. Heute ging es Maria schlechter als in den Wochen zuvor. Der Brechreiz wollte nicht nachlassen. Gestern hatte sie sich trotz aller guten Vorsätze doch aufgeregt. Im Osten Oberhessens hatten sich Rebellen zusammengeschlossen, erbost über den Beitritt zum Zollverein. Die Bauern konnten wegen der neuen Zollschranken ihre Feldfrüchte kaum noch in Frankfurt oder Kurhessen verkaufen. Nicht besser erging es den Handwerkern, die auf ihren Waren sitzen blieben. Die Bürger wurden zunehmend ärmer wegen der hohen Abgaben. Die Rebellengruppe war deshalb losmarschiert, zunächst von Büdingen bis ins benachbarte Ortenberg, dann immer weiter Richtung Westen. In jedem Ort, durch den sie kamen, wurden die Sturmglocken geläutet. Die Bürgermeister und Pfarrer hatten die geforderten Papiere herausgegeben, welche die Rebellen sodann verbrannten. Rechnungsbücher, Strafverzeichnisse, verschiedene Obligationen. Jedes Feuer, das sie mit Hilfe der Papiere legten, war ein Symbol dafür, dass die Rebellen die Akten ihrer Unterdrückung durch die Obrigkeit und auch die Kirche zerstörten. Mit jedem Ort, durch den sie zogen, gewannen sie neue Anhänger. Ein gefährlicher Haufen Pöbel, der zudem stets Branntwein bei sich trug. Nirgends regte sich Widerstand. Bis gestern. Denn da kamen sie nach Södel. Sie sahen aus, wie man sich eine Gruppe Teufel vorstellt. Ihre Gesichter waren schwarz vom Ruß der Feuer, die sie in den anderen Dörfern gelegt hatten. Sie trugen Fackeln bei sich und Flaschen mit Branntwein, der zur Neige ging. Unter ihnen war ein Tambour, der unablässig einen unruhigen Rhythmus trommelte. Sie redeten laut. Ab und zu gröhlte einer etwas, angeheizt vom Alkohol und dem Trommler. Vom Fenster aus schaute Maria über den Kirchplatz zum Pfarrhaus hinüber. Sie beobachtete, wie zwei Rebellen das Haus stürmten. Wahrscheinlich verlangten sie Papiere von Pfarrer Eigenbrot. Einer der Rebellen führte den Pfarrer am Arm aus dem Haus. Der andere folgte den beiden. Er trug ein Päckchen Papiere. Wegen des Lärms hatten sich schon einige Männer aus dem Dorf auf dem Kirchplatz versammelt. Maria wurde schwindelig. Kaspar war auch dort. Er stand mit den anderen in einer Traube zusammen. Ihnen gegenüber die Aufrührer. Sie pfiffen und zeigten mit ihren rußschwarzen Fingern auf Pfarrer Eigenbrot. »Habt ihr auch unser Kollektengeld mitgenommen?« rief einer. »Ja, genau. Wir gehen erst, wenn wir dem Pfaffen alles Geld abgenommen haben.« Der Aufrührer hob die Hand. Die anderen wurden still. »Wir haben alles. Der Pfaffe war sogar spendabel und hat uns zwei Flaschen von seinem guten Wein fürs Abendmahl gespendet.« Seine Kumpanen gröhlten. Der Tambour schlug die Trommel in ungleichmäßigem Staccato. Angefeuert vom Zuspruch, rief der Anführer über den Lärm hinweg, »Und als nächstes besuchen wir den Herrn Bürgermeister. Mal sehen, ob er auch so gastfreundlich ist wie unser Pfaffe hier.« Doch bevor es soweit kam, geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Der Tambour trat aus der Gruppe hervor und schaute feixend zu den Dorfbewohnern hinüber. Er beendete seinen unheilvollen Rhythmus. Mit einer ausladenden Armbewegung sagte er, »Ihr solltet auch was geben, denn wir kämpfen für euch gegen die Obrigkeit. Aber wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr mich auch für mein Spiel bezahlen.« Kaspar stellte sich vor den Tambour. Er verschränkte die Arme und sagte: »Ich bin Unterförster Bender aus Södel. Genug jetzt mit euren Dummheiten, sonst verhafte ich euch.« Der Tambour hob eine Augenbraue. »Habt ihr gehört? Schluss oder der Herr Unterförster verhaftet uns.« Die Rebellen lachten schallend und redeten durcheinander. Kaspar ging einen Schritt auf den Tambour zu und schlug ihm die Faust ins Gesicht. Der schwankte und taumelte zurück zu seinen Freunden, die plötzlich nur noch verhalten lachten. Einige sahen sich ratlos an. Einen Augenblick zu lange. Die Dörfler stoben in die Gruppe und trieben die Aufständischen auseinander, entwandten ihnen die Fackeln und Mistgabeln und trieben sie vom Kirchplatz zurück auf die Straße, die aus dem Dorf hinausführte. Einer warf eine Branntweinflasche nach dem Tambour. Erschrocken über die plötzliche Gegenwehr, stolperten die Rebellen hastig davon, während die Dörfler in einem Halbkreis den Kirchplatz vor ihnen abschirmten und Mistgabeln und Fackeln in die Höhe reckten. Der Lärm verebbte. Maria stützte sich keuchend auf eine Stuhllehne. Sie waren verschwunden. Und Kaspar war Gott sei Dank nichts geschehen. Während Maria vor dem Herd stand, ihren Gedanken nachhing und versuchte, die nächste Welle Übelkeit niederzukämpfen, ging die Tür auf. Vor Schreck ließ sie den Löffel neben den Topf fallen und drehte sich um. Kaspar stand im Türrahmen. Seine Wangen waren gerötet und er atmete schnell. »Maria, ich habe gerade Ernst Brückel auf dem Gänsberg getroffen. Er hat erzählt, dass Bürgermeister Hensel auf dem Weg nach Friedberg ist, um den Vorfall von gestern dem Generalmajor zu melden.« »Und woher will Ernst das wissen?«, fragte Maria. »Er war auf dem Rückweg von Nauheim und hat ihn auf der Chaussee getroffen.« Ernst Brückel war einer der Salzhändler aus Södel und über Neuigkeiten schneller und womöglich besser informiert als die hiesigen Depeschen. Mehrmals in der Woche war der Händler zwischen der Nauheimer Saline und Södel unterwegs, um sein Salz zu verkaufen. Auf der Chaussee waren stets Händler und Amtsleute unterwegs, welche sich über Geschehnisse in anderen Ortschaften austauschten. Deswegen durfte Brückel den Södeler Bürgermeister Johann Hensel auch mit Vornamen ansprechen. Zumindest erzählte man sich dies im Ort. »Was wird nun geschehen?«, fragte Maria. »Der Generalmajor wird sicher froh sein, dass wir kräftig Gegenwehr geleistet haben und schickt uns vielleicht Truppen zum Schutz.« Besorgt fügte Kaspar hinzu: »Die Bastarde werden keine Ruhe geben, ehe sie alle Papiere haben.« »Ich weiß nicht, Kaspar«, antwortete Maria zögernd. »Seitdem es die neuen Zölle gibt, sind alle hier noch ärmer geworden. Sogar Ernst muss sein Salz heimlich verkaufen, weil Nauheim zu Kurhessen gehört. Meinst du nicht, es wäre besser, etwas gegen die Obrigkeit zu tun, anstatt sie um Hilfe zu bitten?« »Nein, Maria, so darfst du nicht denken«, erwiderte er und legte seine Hände auf ihre Schultern. »Denk an die Bergpredigt. Da hat unser Herr Jesus gesagt, wir sollen uns die Vögel anschauen. Sie säen nicht und sie ernten nicht. Und doch ernährt sie unser himmlischer Vater. Wir aber sind viel mehr als diese Vögel, Maria. Unser Vater sorgt sich um uns und genauso ähnlich wird sich auch der Generalmajor um uns kümmern. Wir müssen einfach auf etwas vertrauen, was größer und stärker ist als wir selbst. Wir dürfen nicht gegen die Obrigkeit kämpfen, denn sie wird uns beschützen.« Ein zischendes Geräusch lenkte Maria von Kaspars Worten ab. Sie schaute über ihre Schulter zum Herd. Die Milch kochte über. Hastig drehte sie sich um und nahm den Topf von der Kochstelle. Sie rührte schnell, damit die Haferflocken nicht am Topfboden anbrannten. Doch beim Anblick des klumpigen Gemischs wurde ihr erneut übel. Maria ließ ein zweites Mal den Löffel fallen und eilte an ihrem Mann vorbei aus der Küche. »Maria, was ist los?«, rief Kaspar ihr nach. Ein kühler Windhauch strich Maria über das Gesicht, als sie behutsam die Tür zum Schlafzimmer öffnete. Draußen dämmerte es bereits. Kaspar lag regungslos im Bett, nur ein leises Schnarchen war zu hören. Nach der Aufregung am vorigen Tag hatte er kaum einschlafen können, obwohl er noch vor dem Morgengrauen wieder in den Wald musste. Sie schloss die Tür wieder. In Marias Kopf pochte es bei jeder Bewegung. Mit der Öllampe in der rechten Hand schlich sie im fensterlosen Flur die Treppe hinab zur Küche. Gerade als sie den Fuß auf die letzte Stufe setzte, hämmerte es laut an der Tür. Maria zuckte zusammen. Hoffentlich war Kaspar nicht davon wach geworden. Rasch öffnete sie die Tür, bevor es erneut gegen die Tür hämmerte. Die untergehende Sonne schien ihr direkt ins Gesicht. Die Straße war in ein rötliches Licht getaucht. Maria kniff die Augen zusammen und erkannte, dass der Salzhändler Ernst Brückel vor ihr stand. Seine Wangen waren gerötet und er atmete schwer. Offenbar war er gerannt. Maria wunderte sich, dass er sein gutes Gewand, das er sonst nur in der Kirche trug, anhatte. »Ist Kaspar da?« fragte Brückel ungeduldig. »Er schläft und mir wäre es recht, wenn er das noch einige Stunden lang tut.« »Nein, du musst ihn wecken.« Maria zog die Brauen hoch. »Ernst, er schläft. Er ist müde von der Unruhe gestern und heute Morgen war er noch vor Sonnenaufgang oben im Wald.« »Du musst ihn wecken, Maria. Die königlichen Truppen kommen«, sagte Brückel eindringlich. Der Salzhändler machte eine Handbewegung zur Straße. Maria beobachtete den Gellerjungen, der ihr vor ein paar Tagen die Kohlen getragen hatte. Er lief mit seinen Eltern die Straße aus dem Dorf hinaus. Es waren einige Menschen unterwegs. Sogar Pfarrer Eigenbrot ging Richtung Ortsausgang. Er war mit Bürgermeister Johann Hensel ins Gespräch vertieft. Der hatte es offenbar eilig gehabt, auf die Straße zu kommen. Sein Frack war nicht zugeknöpft und er trug keinen Zylinder. Kaspar würde sich grämen, die königlichen Truppen zu verpassen, überlegte Maria. Warte hier, sagte sie zu Brückel. Sie eilte die Treppe hinauf. Kaspar zog sich stöhnend die Decke übers Gesicht, als sie die Schlafzimmertür öffnete. Kaspar, du musst aufstehen, sagte sie und hielt die Öllampe hoch. Unter der Decke grummelte er. Sie beugte sich über das Stoffknäuel und zog es mit der freien Hand weg. Maria lachte, als sie sah, dass Kaspar nun die Hände vors Gesicht geschlagen hatte, um ihrem Drängen zu entgehen. Ihr fiel auf, dass sein Haar lang geworden war und sich über den Ohren lockte. Sie hoffte, dass ihr Kind einmal die gleichen Locken haben würde. »Aufstehen, Kaspar! Die Truppen kommen!« Schlagartig richtete er sich auf und schaute sie mit großen Augen an. »Wer sagt das?« »Ernst Brückel ist unten an der Tür. Es sind schon alle unterwegs, um ihnen entgegenzugehen.« Er schlug die Decke zurück, stand auf und zog sich die Hose, die vor dem Bett auf dem Stuhl lag, an. Kaspar nahm Maria die Öllampe aus der Hand. »Komm«, sagte er. Die beiden gingen die Treppe hinab. Im Flur schlüpfte Kaspar schnell in seine Schuhe und warf sich seinen Mantel über. Sie eilten mit Ernst Brückel auf die Straße. Es schien, als hätte sich ganz Södel versammelt und vor den Häusern aufgereiht. Die Frauen tuschelten aufgeregt. Der Sattlermeister Hans Pflug trug die alte Uniform aus den Zeiten seines Dienstes bei der Infanterie. Irgendjemand rief, »Seht nur, da kommen sie!« Maria legte schützend die Hand auf ihren Bauch. Sie sah die Soldaten in ihren schönen Uniformen auf Pferden um die Ecke reiten. Um sie herum brach Jubel aus. Die Södler klatschten, pfiffen und riefen den Soldaten etwas zu. In Maria machte sich ein ungutes Gefühl breit. Die Soldaten machten ernste Gesichter. Sie ritten nicht in Formation. Manch einer war nachlässig mit seiner Uniform gewesen. Bei dem einen saß die Mütze schief, der andere hatte den Halfter seiner Waffe zu locker befestigt. Ein dritter hielt seinen Säbel in der ausgestreckten Hand. »Kaspar«, flüsterte Maria und griff nach dem Arm ihres Mannes. »Kaspar, lass uns...« »Hey, du da, Spitzbub«, brüllte da ein Soldat und zeigte auf Sattlermeister Pflug in seiner alten Uniform. »Was hast du hier zu tun? Warum bist du nicht bei deinem Regiment?« Er ritt näher an Pflug heran. »Hältst du es auch mit den Aufrührern?« »Nein, nein, Herr Soldat«, erwiderte Pflug hastig. »Ich diente im 4. Infanterieregiment, bevor mein Bein steif wurde. Die Uniform ist alt und getragen.« Er hielt kurz inne und fügte mit leiser Stimme hinzu, »Mit Verlaub, ich bin kein Spitzbub.« Der Soldat drehte sich zu seinen Kameraden um und befahl, »Er lügt! Nehmt ihn in Arrest!« Pflugs Frau schrie auf. Zwei Soldaten stiegen von ihren Pferden und bauten sich vor Pflug auf. Seine Frau klammerte sich an dem Sattlermeister fest. Einer der Soldaten stieß sie weg, der andere packte Pflug am Arm und zerrte ihn fort. Dann brach Panik aus. Ernst Brückel und Kaspar wechselten einen kurzen Blick und gingen auf die Soldaten los. Die Dorfbewohner setzten sich in Bewegung. Die Reiter zogen Säbel und Gewehre und schlugen auf die Södler ein, die sie von den Pferden ziehen wollten. Maria schlug die Hände vor den Mund. Kaspar zwängte sich zwischen zwei Schimmeln hindurch. Sie sah, wie Brückel einen Gewehrkolben ins Gesicht bekam. Seine Nase begann zu bluten. Brückel fiel zu Boden. Mehrere Soldaten waren von den Pferden gesprungen. Sie stachen mit den Säbeln nach den Södlern und würgten die Männer, die sie zu fassen bekamen. Maria hatte Kaspar aus den Augen verloren. Hoffentlich war ihm nichts passiert. Vielleicht hatte er sich in Sicherheit gebracht. Instinktiv war sie zu ihrem Haus gelaufen. Da sah sie ihn. Kaspar hob den Arm vor sein Gesicht. Ein Soldat schlug mit dem Säbel nach ihm. Kaspar ging in die Knie. Sein Ärmel war zerfetzt und färbte sich rot. Der Soldat trat ihm ins Gesicht und packte ihn am Arm. Der Reiter gab dem Pferd die Sporen und ritt die Straße hinauf. Kaspar wurde durch den Staub gezerrt, aus Marias Blickfeld hinaus. »Ich hätte ihn nicht wecken dürfen«, dachte sie. Plötzlich knallte es. Der Soldat, der Pflugs Festnahme befohlen hatte, hatte einen Schuss abgefeuert. Er richtete das Gewehr auf die Menge und schoss erneut. Schreiend stoben die Menschen auseinander. Maria stand starr vor Angst an der Hauswand und sah mit aufgerissenen Augen dem Treiben zu. Eine kleine warme Hand griff nach ihrer. Der Gellerjunge stand neben ihr und jammerte, »Frau Bender, bitte, ich hab Angst!« Maria schaute ihn an. Als hätte sie jemand wachgerüttelt, packte sie den Jungen an der Schulter und schob ihn durch die Haustür. Sie schlug sie zu und verriegelte das Schloss. »Da, duck dich in die Ecke!« Der Junge kauerte sich wie befohlen hinter dem Esstisch zusammen. Maria warf den Tisch um, sodass er wie ein Schild vor ihnen lag. Sie duckte sich auch dahinter. Keine 2 Sekunden später barst ihr Küchenfenster klirrend in Scherben. Sie nahm den Gellerjungen in den Arm und wiegte ihn, während draußen ein Schuss nach dem anderen fiel. Maria schloss die Augen. Ich hätte ihn nicht wecken dürfen. Irgendwann fielen keine Schüsse mehr. Maria hörte, dass auf der Straße einige Frauen weinten, Männer fluchten. Maria ließ den Jungen los, nahm die Öllampe und eilte nach draußen. Man konnte kaum etwas sehen. Es war dunkel. Das Gewehrpulver hatte einen beißend riechenden Qualm in den Straßen hinterlassen. Einzelne Lichter verrieten, dass auch andere Dörfler ihre Öllampen mit nach draußen genommen hatten. Maria ging die Straße hinauf. In diese Richtung hatte der Soldat Kaspar gezerrt. Sie beachtete nicht, wie die anderen Södler Stofffetzen und Lumpen um offene Wunden banden oder wie sie wassergetränkte Lappen auf geschwollene Glieder pressten. Als Maria an Bürgermeister Hänsel und Pfarrer Eigenbrot vorbeikam, sah sie, dass die beiden Ernst Brückel aus einer Flasche Branntwein einflößten. Der Salzhändler saß an der Kirchenmauer und stöhnte leise. Maria hatte ihn lediglich an seinem Sonntagsgewand erkannt. Sein Gesicht war verschwollen und blutverschmiert. Maria ging schneller, immerzu durch den Qualm spähend, in der Hoffnung, Kaspar zu finden. Vor dem Haus von Ernst Brückel blieb sie stehen. Dessen Frau Johanna war über einen Körper am Boden gebeugt und wimmerte. Als Maria auf sie zukam, schaute sie auf. Der Körper am Boden war ein Mann. Sein Haar fiel lockig über die Ohren. Maria sank auf die Knie und strich die Locken zurück. Kaspars Gesicht war aufgeschürft und schmutzig. Seine Augen waren geschlossen. Als Maria Kaspars Kopf anhob, spürte sie eine warme Flüssigkeit an den Fingern. Am Hinterkopf klebte geronnenes Blut. »Er schläft«, sagte Maria. Johanna sah Maria an und schüttelte den Kopf. »Er schläft nur. Er hat die Augen geschlossen«, sagte Maria. »Er muss sich ausruhen.« Sie schaute Kaspar an. Vorsichtig schüttelte sie ihn an den Schultern. Er rührte sich nicht. Maria schüttelte fester. Ihr Mann lag schwer in ihren Armen. »Kaspar«, flüsterte sie. »Kaspar!« Sie schaute Johanna an. Die schüttelte langsam den Kopf. Plötzlich schrie Maria. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Sie ließ Kaspar los und fasste sich in die Haare, zog daran, bis sie es in Büscheln ausriss. »Ich hätte ihn nicht wecken dürfen.« Jemand packte Marias Arme und hielt sie fest, sodass sie sich nicht bewegen konnte. Sie wehrte sich, doch Pfarrer Eigenbrot drehte sie von Kaspar weg. Maria schluchzte, Tränen liefen ihr über die Wangen. »Maria«, sagte der Pfarrer und zerrte sie zu ihrem Haus zurück. »Maria!« Doch Maria hörte nicht, sie wollte nichts hören. Erneut bäumte sie sich auf und wollte zurückrennen, aber Eigenbrot hielt sie fest. Sie sah den Bürgermeister, der mit anderen Södlern sprach. Die Kugeln sind unzählbar, welche nach den Leuten abgeschossen wurden, sagte Johann Hensel. Grausam, grausam, pflichtete einer bei. Der Pfarrer und Johanna Brückel brachten Maria in ihr Haus. Die Frau des Salzhändlers blieb bei ihr. Maria beachtete sie nicht. Vorsichtig stützte sie sich an der Wand ab und ging Stufe für Stufe hoch ins Schlafzimmer. Als Maria zitternd aufs Bett sank, fiel ihr Blick auf Kaspars Kissen. »Ich hätte dich nicht wecken dürfen«,